Ein Mann musste freudig in den Kampf ziehen und die wahre Emotionalität nur gegenüber dem Staat äußern. Die Frau wiederum war die Bewahrerin des Blutstroms, so nannte man das. Ja, die sollten Kinder auf die Welt bringen, die sollten Kinder großziehen, die dann eben wiederum geteilt werden in männliche Kinder und weibliche Kinder und eben dementsprechend erzogen werden.
Die Angst vor feministischen Männern und verbängelten Mädchen, die Sehnsucht nach einem charismatischen Führer und die Abkehr vom autoritären Vater. Ein Gespräch über Männerbilder, Geschichte von hinten und die Morde von Mechterstädt. Ein Gespräch auf einer Wiese, ein Gespräch am Denkmal für den unbekannten Wehrmachtsdeserteur auf dem Erfurter Petersberg. Ein Gespräch mit der Historikerin Monika Obig. Gleich.
Ein Mann wie aus dem Ei gepellt. Dem Mutterschoß entsprungen, ein Mann wie aus dem Bilderbuch, ein Loblied wird gesungen. Ein Mann ist stark, beschützt uns alle, zieht in den Krieg fürs Vaterland. Ein Mann ist mutig, hält zur Stange mit dickem Fell, Kopf durch die Wand. Ein Mann ist mutig, hält zur Stange mit dickem Fell, Kopf durch die Wand. Ein Mann erklärt die Welt und lenkt ihre Geschicke. Meint's doch nur gut will, unser Bestes hört auf mit dem Gezicke. Ein Mann muss tun, was er tun muss. Doch wo zum Henker ist der Richter? Ein Mann ist Anwalt und auch Schöffe, sie Paternalisten und feiste Gesichter. Ein Mann ist stark, beschützt uns alle, zieht in den Krieg fürs Vaterland. Ein Mann ist mutig, hält zur Stange mit dickem Fell, Kopf durch die Wand. Ein Mann ist mutig, hält zur Stange mit dickem Fell, Kopf durch die Wand.
Wir sitzen hier bei den Feiglingen, bei denen, die nicht mitmachen im Krieg, die nicht männlich sind. Und dennoch gibt es ein Denkmal für den unbekannten Wehrmachtsdeserteur. Und ich sitze hier mit Monika Obig. Hallo Frau Obig.
Hallo.
Es ist ein skurriler Ort hier, oder?
Ja, ziemlich. Also ich kannte ihn auch gar nicht. Der ist ja so völlig abseits vom Stadtleben eigentlich gelegen. Wundert mich ein bisschen. Das ist ein wunderschöner Ort, wirklich.
Wir reisen mal ins Jahr 1920. Das hat jetzt mit dem Ort wenig zu tun, weil wir so ein Sittenbild oder ein Bild dieser Zeit haben wollen, bezogen auf die Männer. In dieser Zeit, 1920, war der Mann extrem hart gewalttätig und ein richtiger Mann, oder?
Ja, es kommt darauf an, was man unter richtiger Mann versteht. Ja, es sind ja so verschiedene Kategorien, nach denen wir Menschen, und jetzt reden wir heute über Männer, speziell einteilen. Also was ist ein richtiger Mann? Die Frage gebe ich mal zurück.
Damit muss sich der Mann auseinandersetzen mit dem Mannsbild, der geprägt wird in der Erziehung. Also die Frage kann ich nicht komplett beantworten. Ich bin am Zweifeln. Ich bin natürlich eher für den weichen Mann, für den Soften und der auch seine weichen Seiten kennt. Und da geht es natürlich um Macht. Reisen wir nochmal ins Jahr 1920. Was war das für eine Zeit?
Naja, es war eine extrem bewegte Zeit. Also es war eine extrem unsichere Zeit. Also die Menschen waren ja so aus ihrer gewohnten Ordnung herausgerissen worden. Es gab viele Statusunsicherheiten. Es gab die Krise der Familie zum Beispiel, die Loslösung von der Vaterfigur, die autoritär war, also die traditionell autoritär war, und gleichzeitig aber die Hinwendung zu anderen autoritären, ja, Führerfiguren. Und das ist doch eigentlich schon ein ziemliches Paradox, oder?
Was meint Loslösung von der Familie?
Naja, also wir reden ja noch vom Also Sie sagten jetzt schon 1920, wir können da so schlecht irgendwie so da die Zäsur machen. Wir müssen ein bisschen zurückgehen ins Wilhelminische Reich und die wilhelminische Jugendfürsorge war enorm übergriffig, also enorm ja invasiv, möchte man sagen. Ne? Also natürlich immer wohlmeinend, aber eben doch wenig Raum lassen für Jugendliche und für ihre Ideen, die sie so hatten. Und dann kam eben der Erste Weltkrieg natürlich. Und dieser Erste Weltkrieg, der war extrem traumatisierend. Nicht nur eben für die ältere Generation, sondern vor allem für die jüngere Generation. Und das waren dann eben die, die 1920, und jetzt sind wir schon da, wo wir angefangen haben, Politik zu machen, sich einzumischen, sich Jugendbünden anzuschließen, sich anderen Bündnissen anzuschließen. Die bürgerliche Jugendbewegung erreichte eine zweite Welle, möchte man so sagen. Viele junge Männer, die vorher im Krieg gewesen sind, kamen ja traumatisiert oder zumindest kriegssozialisiert zurück, fanden nicht mehr Halt im öffentlichen bürgerlichen Leben und suchten eben nach einer neuen Ordnung. Und das war eben auch die Zeit, in der die Freikorps entstanden. Und diese Freikorps wiederum waren paramilitärische Einheiten. Die waren eben wiederum geprägt durch Autorität, durch autoritäre Führerpersonen.
Da sind wir schon bei den Mördern und bei denen, die ja die Morde von Mechterstädt zu verantworten haben. Die Morde von Mechterstädt, die haben ja in der Provinz stattgefunden und wahrscheinlich auch nicht die nötige Wahrnehmung auch in der Geschichtsschreibung. Kann das sein?
Ja, das ist richtig. Also man muss schon ein bisschen suchen, wenn man auf die Morde von Mechterstädt stoßen möchte. Ne? Also es ist nahe Gotha. Und es war schon spektakulär, es war schon aufsehenerregend und die Gesellschaft damals, sie hat das schon durchaus auch wahrgenommen. Möglicherweise ist es auch ein bisschen untergegangen, weil diese Zeit eben zunehmend gewaltvoller war. Also gut, das waren jetzt frühe Morde, das war 1920, erst Ende der 20er Jahre nahm so diese Straßengewalt nochmal massiv an Fahrt auf. Trotzdem ist es natürlich ein enormer Justizskandal.
Die Morde von Mechterstädt, was ist da passiert 1920?
Ja, da müssen wir nochmal auf die Freikorps zurückgehen. Der Reichswehrminister, also der Chef der Wehrmacht, Gustav Noske, hat im Herbst 1919 die Anweisung zur Bildung von paramilitärischen Einheiten herausgegeben. Eigentlich mit dem Gedanken, die frische Demokratie, diese frische Weimarer Republik zu beschützen. Es gab mächtige Kräfte, die auch dagegen agiert haben, also die Traditionalisten, die Kaisertreuen, die Antidemokraten, wenn man so will. Aber Gustav Noske sagte nun eben, wir brauchen einen Freiwilligenkorps. Und die bildeten sich, waren aktiv in Sachsen, in Bayern, aber eben auch in den deutschen Ostgebieten, in Schlesien, in Westpreußen. Und eines dieser Freiwilligenkorps, das Studentenkorps Marburg, Stukoma, so nannten die sich kurz, die machten sich auf, nach Thüringen, weil sie gehört hatten, dass von dort ein linker Putschversuch gestartet werden sollte. Tatsächlich war Gotha auch links regiert oder SPD regiert und dieses Studentenkorps drang eben in Mechterstädt ein und nahm dort 40 Männer gefangen und hat die verhört und 25 nach diesen Verhören auch wieder freigelassen. 15 haben sie allerdings zurückbehalten. Und diese 15 wurden erstmal über Nacht eingesperrt und am nächsten Morgen abtransportiert auf Planwagen, um sie, so wie sie sagten, dort vor ein Kriegsgericht zu stellen. Ihnen wurde vorgeworfen, eben diesen Putschversuch gestartet zu haben, was ja verboten war. Unterwegs hielten die allerdings an und erschossen diese Männer, einen nach dem anderen, und ließen sie am Straßenrand liegen, sodass sie am nächsten Morgen teils mit schwersten Verletzungen aufgefunden wurden. Diese Putschisten, Studenten, die wurden dann auch tatsächlich festgenommen, wurden auch vor Gericht gestellt. 14 waren es insgesamt, sollten wegen Totschlags sich erstmal verantworten und wurden aber freigesprochen. Es gab dann eine Berufung, es gab eine Revision und am Ende kam aber eben ein Freispruch für alle Täter dabei heraus. Das war einer der ersten wirklich großen Justizskandale in der Weimarer Republik.
Das heißt, die junge Republik, die junge Deutsche Republik hat da versagt.
Die Rechtsprechung hat da schon versagt, ja, durchaus. Also wir müssen dran denken, die Richter, die Staatsanwälte, das waren häufig Männer, die zuvor auch im Krieg gedient haben, die vielleicht schon Offiziere waren, die Verbindungen hatten. Und diese Lager, die sich da aufgetan haben, die waren schon ziemlich massiv und schwer zu durchdringen.
könnte man sagen, die Weimarer Republik war ja eine gute Idee, das war ja eine gut konstituierte Demokratie, aber die Menschen waren noch nicht so weit, oder ist das zu böse?
Ja, also man spricht ja heute immer mal wieder von einer Demokratie ohne Demokraten. Das ist so eine Meinung, die ist mal aktuell und dann wird es mal wieder verworfen. Was damit ausgedrückt werden soll, ist, die Menschen, die in der Weimarer Republik gelebt haben, waren keine gelernten Demokraten. Die hatten das vorher noch nicht. Die waren vorher Untertanen. Ja, also die hatten ihren Kaiser. Und die mussten eben erst mal lernen, wie es ist, sich in einer Demokratie zu behaupten. Die mussten erstmal mit ihrem Wahlrecht umgehen können. Die mussten mit einer relativen Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau umgehen können. Die mussten verstehen, was es bedeutet, ein parlamentarisches System, in einem parlamentarischen System zu leben. Für viele war das toll. Viele Menschen haben dadurch wirklich Aufwind bekommen. Für viele Menschen bedeutete das aber eben diese, wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, diese Loslösung von der althergebrachten Ordnung, diese Statusunsicherheit.
Das schien ja Ängste auszulösen, die in Gewalt umschlug. Da sehe ich durchaus Parallelen zu heute, oder das ist auch zu weit hergeholt.
Nee, also keineswegs. Das ist nicht zu weit hergeholt. Aber wir müssen uns immer so ein bisschen vor dem Rückgriff auf die damalige Zeit hüten und nicht versuchen, heute mit von vor 100 Jahren zu vergleichen. Natürlich liegt das nah, natürlich ist das attraktiv, ja, so, weil die Parallelen sind erstmal, so möchte man meinen, offensichtlich. Ich glaube, es ist eher ein generelles Problem. Da, wo Menschen unsicher werden, weil sie ihre wirtschaftliche Zukunft gefährdet sehen, wo Ordnungsgrenzen plötzlich überschritten werden, wo eine neue Generation nach vorne drängt und plötzlich etwas anderes will als die Elterngeneration, das löst schon Sorgen aus. Und wenn dann eben noch ein Feindbild erklärt wird, Feinde von außen, Menschen, die eben nicht zu dieser, wie es damals hieß, sogenannten Volksgemeinschaft gehörten, dann hat man da auch schnell einen Schuldigen gefunden.
Da scheint ja Demütigung auch eine große Rolle gespielt zu haben nach dem Krieg, aber auch, dass Frauen Rechte hatten, Frauenwahlrecht, andere Denkweisen, andere Lebensweisen, die wurden von den Traditionalisten als Bedrohung empfunden?
Ja, das ist richtig. Also das müsste man ein bisschen größer aufziehen. Also zum einen, Sie sprachen gerade von der Demütigung, das ist richtig, dieser verlorene Krieg, diese Anerkennung der alleinigen Kriegsschuld, diese Versailler Verträge, die ja von allen als Ungeheuerlichkeit und nicht von allen, aber von vielen als Ungeheuerlichkeit wahrgenommen wurden, diese Gebietsabtretungen und die unglaublich hohen Zahlungen, naja, und dann eben diese Durchstoßlegende, die ja sehr schnell die Runde gemacht hat. Also das war für viele, die ja immer noch mit dem Sieg der deutschen Wehrmacht gerechnet hatten, 1918 ja noch, eine ungeheuerliche Erschütterung.
Können Sie uns die Dolchstoßlegende nochmal erklären, kurz umreißen?
Die Dolchstoßlegende besagt, dass die Soldaten, die eigentlich bis zum Schluss tapfer gekämpft haben und im Felde unbesiegt, so sagte man, im Felde unbesiegt, geblieben seien, durch die Heeresleitung dazu gebracht worden waren, den Kampf aufzugeben. Das bedeutete eben also dieser Dolchstoß von hinten. Schuld daran seien die Bolschewisten, die Kommunisten, die SPD, also alles das, was sozusagen progressiv ist, was links ist, was eben nicht zu dem traditionellen Militär gehörte, nicht zu dem traditionell autoritär ausgerichteten Regime, das die Anhänger gerne noch vertreten wollten. Also der Todesstoß sozusagen von den Verrätern aus den eigenen Reihen.
War eine Legende, weil es natürlich Quatsch war?
Das stimmte nicht. Soldaten haben den Krieg, also konnten das nicht mehr aufrechterhalten und haben eben verloren, so wie man eben einen Krieg verliert.
Jetzt reden wir über diese Zeit zwischen Kaiserreich und NS-Zeit, diese kurze Zeitspanne von Republik, von Demokratie. Wie stark war ein völkisch-nationalistisches Denken verankert und wie hat man sich dieses völkisch-nationalistische Denken vorzustellen?
Naja, es war relativ fest verankert, aber eben nicht in allen Teilen der Bevölkerung, sondern eben in bestimmten Teilen der Bevölkerung. Dazu zählten zum Beispiel Studenten. Dazu zählten Verwaltungsbeamte, dazu zählten Militärs. Das sind traditionell konservative Kreise gewesen. Und wir müssen noch mal kurz zurückgehen in das Jahr um 1900, die Jugendbewegung, die damals aufkam. Und Jugendliche wollten sich von der Welt der Alten absetzen. Diese Jugendbewegung erfuhr eine Zäsur 1914 durch den Krieg. 1920 kam eine zweite Welle der Jugendbewegung auf. Die hatte mit der ersten nicht mehr allzu viel zu tun. Die waren deutlich autoritärer eingestellt. Das waren eben Leute, die sich nach einem charismatischen Führer gesehnt haben. Also ein charismatischer Führer ist einer, der nicht gewählt wird, sondern der eben so viel Charisma hat, dass er sich auch seine Gefolgschaft selber auswählen kann. Im Gegensatz zu dem autoritären Vater, der ja immer schon da ist. Das wollten die Jugendlichen nicht mehr, das wollten die Männer nicht mehr. Es gab auch einige Bünde, in denen Frauen auch bedingt zugelassen waren, aber es gab immer mal wieder Streitereien darum. Es gab eine große Sorge vor feministischen Männern oder vor verbängelten Mädchen. Also man wollte schon auch die Geschlechter getrennt halten. Denn die Familie, die zuvor im 19. Jahrhundert ja noch als die Keimzelle des Staates angesehen wurde, das veränderte sich langsam. Ne? Deswegen kommen wir da eben auch zu einer Krise der Familie. Und es gab hier eine ganz klare Linie. Aus einem gesunden Männertum heraus, so war dann eben die Meinung, kann nur noch ein gesunder Staat erwachsen. Ein Mann musste freudig in den Kampf ziehen und die wahre Emotionalität nur gegenüber dem Staat äußern. Die Frau wiederum war die Bewahrerin des Blutstroms, so nannte man das. Ja, die sollten Kinder auf die Welt bringen, die sollten Kinder großziehen, die dann eben wiederum geteilt werden in männliche Kinder und weibliche Kinder und eben dementsprechend erzogen werden.
Das ist dieses Völkische, und ist da diese Blut- und Bodentheorie entstanden, dass was eigentlich deutsch ist, was richtig deutsch ist, dass es was mit Blutlinie zu tun hat, eigentlich konstruiert, oder?
Ja, na klar, das ist ein Konstrukt. Also es steht übrigens auch nirgendwo, was eigentlich die Volksgemeinschaft ist. Ne? Es steht nur geschrieben, wer nicht zur Volksgemeinschaft gehört. Also was musste man sein, um Arier zu sein? Man musste nachweisen, dass man 100 Jahre keine jüdische Großoma hatte, keine jüdische Großmutter hatte. Man musste eine bestimmte Körpergröße haben, wenn man eben zum Beispiel zur SS wollte. Und man musste die nationalsozialistische Ideologie mittragen und eben bereit sein, das, was ich gerade eben schon alles so aufgezählt habe, also als Mann freudig in den Kampf zu ziehen, als Frau eben immer neue Kinder zu gebären. Und das war sozusagen das, woraus sich dann die Volksgemeinschaft speiste, also keine Pluralität mehr.
Wie wurde denn so kulturelle Strömung, politische Strömung wie das Bauhaus und andere Dinge empfunden?
Ja, das Bauhaus wurde gleich 1933 verboten. Das Bauhaus war eine Künstlervereinigung, der Architekten, Grafiker, Maler, Designer und so angehörten. Eine sehr progressive Bewegung, die vieles anders machte, als Künstler es zuvor getan hatten. Also IKEA zum Beispiel wäre heute ohne Bauhaus gar nicht denkbar. Ja? Also Verknappung auf das Notwendigste. Ganz neue Ästhetiken. Die wurden dann aber direkt 1933 von den Nationalsozialisten verboten, sodass viele der Künstler gezwungen waren, entweder in ihre ursprünglichen Herkunftsländer zurückzugehen oder eben in andere Länder zu fliehen.
Und aus Thüringen wurden sie ja vertrieben und haben dann Asyl in Dessau bekommen. Also Thüringen war schon von Anfang an der Mustergau und Vorzeigeort für die Nationalsozialisten, kann man das so sagen?
Ja, also Fritz Saukel war damals der Gauleiter und der wollte Thüringen zu einem Mustergau machen. Deswegen ist auch Buchenwald entstanden, ein so großes Lager. Übrigens eins dieser ersten großen Lager, die am Reißbrett entstanden sind. Ne? Also es gab zuvor auch schon Konzentrationslager, wo Menschen zusammengepfercht wurden, zu Zwangsarbeit verpflichtet wurden. Dann entstand schließlich Dachau. Dieses Prinzip der Zwangsarbeit war für die SS so unglaublich ertragreich, so wirtschaftlich erfolgreich, dass eben diese Lager schließlich ganz genau durchgeplant wurden, eben am Reißbrett entstanden sind. Also wenn wir zum Beispiel vom Buchenwald ausgehen, das war ursprünglich mal für 8000 Menschen gebaut. Es ist aber im Laufe der Zeit immer größer geworden.
Können Sie mit dem Begriff toxische Männlichkeit was anfangen?
Ja, natürlich ist toxische Männlichkeit ja seit einigen Jahren, also spätestens seit Donald Trump, ja auch ständig in den Medien. Also was ist eigentlich toxische Männlichkeit? Also es wird in Verbindung gebracht mit Härte, mit Antifeminismus, mit Übergrifflichkeit, mit Macht. Und toxisch wird eigentlich immer eher mit Männern in Verbindung gebracht, viel weniger mit Frauen. Ne? Also Frauen sind ja eher giftig oder zickig oder hysterisch. Männer sind toxisch. So, und das gibt diesem Ganzen natürlich auch schon wieder so eine ganz bestimmte Strahlkraft. Ja? Toxische Männer zeichnen sich zum Beispiel dadurch aus, dass sie sprachlos sind, dass sie bereit zur Gewalt sind, dass sie nicht reflektiert sind, dass sie auch verantwortungslos sind. Ja? Also sie sind risikobereit und stark und mutig, sind nicht dazu erzogen worden, ihre Gefühle zu zeigen. Sie flüchten sich häufig in Alkohol, sie sterben früher, weil sie entweder entweder Suizid begehen oder einen Herztod erleiden. So. Also es ist überhaupt nicht gut, ein toxischer Mann zu sein. Das können wir schon mal festhalten. Jetzt müssen wir allerdings eine Sache unterscheiden. Toxische Männlichkeit ist eine Kategorie, die erst in den letzten Jahren aufgekommen ist. Heute zu sagen, dass Männer in der Weimarer Republik toxische Männer waren, das ist sozusagen die Überschreitung einer Kategoriengrenze, weil man denen das so noch gar nicht vorwerfen kann, weil es diese Art toxische Männlichkeit da noch gar nicht gegeben hat. Also natürlich war das auch nicht gut. Natürlich war das schädlich für sich selber. Sie haben anderen geschadet, sie haben ihren Familien geschadet und weit darüber hinaus. Trotzdem müssen wir immer zusehen, dass wir Geschichte nicht von hinten lesen. Und das bedeutet wiederum, mit unserem heutigen Wissen, mit unserer heutigen relativ behaglichen historischen Perspektive, die wir auf die Geschichte haben, dürfen wir nicht von vornherein beurteilen, was eigentlich, also dürfen wir nicht davon ausgehen, was die schon alles hätten wissen müssen. Die könnten das nicht wissen. Männer von 1930, 1933 konnten noch nicht wissen, was passiert. Genauso wenig wie wir heute 1924 wissen. 2024 wissen, was nächstes Jahr ist oder was in 10 Jahren ist. Also das ist immer so eine Unterscheidung, die man schon durchaus auch machen muss.
Was war so attraktiv an diesen Männerbünden, die ja extrem gewalttätig waren? Die hatten ja einen großen Zulauf, 1920 zum Beispiel.
Ja, absolut. Also das hatte ich ja vorhin schon gesagt, das war so diese kriegstraumatisierte Jugend, die nach neuen Ordnungen suchte, nach neuem Sinn auch suchte und durchaus bereit war, sich eben solchen Vereinigungen anzuschließen. Also es gab Lager, es gab Zeltlager, es gab Fackelmärsche, es gab dann schließlich auch ab 1926 eine Uniform für die SA. Und eine Uniform, das bedeutet ja eigentlich immer, dass man nach außen hin zeigt, dass man sich einer bestimmten Gruppierung angeschlossen hat, und zwar aus eigenem freien Willen. Das war schon mal das eine. Diese militärischen Paraden, das wurde eben als etwas, also für viele Menschen, als etwas sehr Attraktives wahrgenommen. Die SA gründete sich 1921, die SS ein paar Jahre später, 1925, die war dann erst der SA untergeordnet. Durch diesen Röhmputsch dann, 30. Juni 1934, wurde die SA-Führungsriege erledigt. Die war unbequem geworden. Das war so der Plebs irgendwie. Das waren so die Haut raus. Die SS hat sich aber von vornherein als Eliteeinheit verstanden und wurde auch von außen so wahrgenommen. Das waren Männer, die ja zum Beispiel aus den Universitäten rekrutiert worden waren oder die eben auch aus der Mittelschicht entstanden. Und es gab ganz, ganz viele Dinge, die die SS eben so attraktiv machten. Also wir dürfen nicht vergessen, es ist ja noch gar nicht so lange nach dem Ersten Weltkrieg gewesen. Viele Familien hatten ihren Haupternährer verloren oder die Männer kamen verstümmelt wieder oder sie kamen schwerst traumatisiert wieder, waren also auch gar nicht mehr arbeitsfähig. Einen Jungen in der SS zu haben, den Vater oder den Sohn eben in der SS zu haben, das bedeutete ein festes Einkommen. Statusaufwertung, nicht nur für den Einzelnen, sondern für die ganze Familie. Der kriegte diese Uniform, der wurde wahrgenommen, ja, und viele Dinge, die er erst hätte tun dürfen, wenn er 21 ist, zur SS konnte man schon mit 16 gehen, die durfte er dann schon, ja, einen Führerschein machen zum Beispiel oder mit einer Freundin mal ins Kino gehen und so. Das waren eben alles solche Sachen, plus eben diese Zugehörigkeit zu diesem Männerbund. Und ja, also für viele war das schon vollkommen ausreichend. Also die waren gerne bereit, ihre Individualität, wenn man so will, herzugeben. Sie haben ja Kameraden gefunden. Ne? Auch das war nochmal eine Sache. Sie waren nicht mehr alleine, sondern es waren auf einmal hunderte junger Männer da, die ähnliche Ziele hatten, die ähnliche Probleme hatten, die ähnliche Visionen für ihre Zukunft hatten. Und das ist schon etwas, was die Menschen sehr zusammengeschweißt hat in diesen Bünden.
Dann sind wir jetzt bei den Menschen. Also Menschen brauchen Identität, Zusammenhalt. Die wollen wahrgenommen werden, wollen eine Schutzgemeinschaft sein, im Grunde ein menschliches Bedürfnis?
Absolut, absolut. Natürlich, wer sehnt sich nicht nach Schutz? Natürlich, das ist also evolutionsgeschichtlich ist das ja auch völlig klar. Ne? Also das ist ja ganz sinnvoll, dass man sich einer Gruppe anschließt, einer möglichst großen Gruppe, ja, die einem Schutz bietet, um das eigene Überleben zu sichern, natürlich.
Die Nazis haben ja dazu dann ganz attraktive Angebote gemacht, und also um zu verstehen, wie kann man sich diesen Monstern anschließen, fragen wir mit dem großen Abstand. Aber die hatten erstens gutes Marketing und hatten ein gutes Angebot, oder?
Die hatten ein Spitzenmarketing, das kann man wohl sagen. Ja, die hatten Josef Goebbels, der auch schon sehr früh in die Partei eingetreten ist, Propagandaminister wurde und ein unglaubliches Marketing aufgezogen hat. Also der war bereit, die neuen Medien zu nutzen, was andere Parteien übrigens noch nicht gemacht hat. Und damit meine ich zum Beispiel Rundfunk und Kino, also gerade das Kino. Alles das, was die eben auch im öffentlichen Straßen Bühnenbild so aufgeboten haben, das gehörte alles mit zu den Marketingveranstaltungen. Es gab unglaublich viele Rednerveranstaltungen. Also 1929 waren es schon über 20.000 Veranstaltungen pro Jahr, die da abgehalten wurden. Es gab eigene Rednerschulen, also Rhetoriklehrgänge für Redner, die dann gelernt haben, wie man eben diese nationalsozialistische Propaganda unters Volk bringt. Ja, die waren unglaublich charismatisch. Das war ja nun nicht nur Hitler, das waren ja auch noch ganz andere. Ne? Zunächst war es auch erst ein städtisches Phänomen, aber die NSDAP hat eben auch sehr, sehr schnell verstanden, dass sie auch die Provinzen aufsuchen müssen. Also sind dann eben auch schnell raus auf die Dörfer und haben dann da eben Menschen auch ganz schnell in ihren Bann gezogen. Und es war ja auch noch eine an Reizen, also verglichen mit heute, viel ärmere Zeit. Ne? Also heute gehen wir ins Kino oder treffen uns mit Freunden oder so. Dieses Leben zu der Zeit war ja häufig und gerade auf dem Land ja noch geprägt von ganz viel Arbeit und wenig Abwechslung. Und diese Nazi-Aufmärsche, die boten da schon, ja, wie so eine Art Zirkus. Ne? Also selbst wenn man diese Ideologie nicht mittrug, war man eben trotzdem mal abgelenkt.
Und die Idee der Volksgemeinschaft der Deutschen, dass das ein Volk ist, eine Gemeinschaft, hat sich ja bis heute festgesetzt und es geht nicht mehr weg, habe ich den Eindruck.
Ja, aus bestimmten Schichten der Gesellschaft, würde ich sagen. Also Gott sei Dank sind ja die meisten Menschen in Deutschland davon abgerückt und finden nicht mehr, dass es sowas wie eine deutsche Volksgemeinschaft gibt, sondern legt ja schon Wert auf eine pluralistische Gesellschaft. Aber ja, es gibt durchaus Strömungen, wir sehen das gerade, an hohen Wählerzahlen, die sozusagen einen Rückgriff nehmen auf diese alten, althergebrachten Traditionen.
Welche Rolle spielte damals und jetzt auch die akademische Rechte? Eben nicht die Schlägertrupps, sondern die Vordenkerinnen und Vordenker.
Ja, schon eine große Rolle. Also das ist eine Schicht gewesen, eine gesellschaftliche Schicht gewesen, die schon auch ziemlich stark vertreten war. Also die Intellektuellen, vielleicht nicht unbedingt die Mehrheit, aber trotzdem aus der eigenen Schicht heraus innerhalb dieser rechten Kreise schon auch überrepräsentiert. Also wir denken da zum Beispiel an Carl Schmitt, der ein genialer Rhetoriker war, der unglaublich gut schreiben konnte, aber eben ganz stark rechts war. Ne?
Hat die Stärke der NSDAP, der Nazis, der Rechten auch mit der Bräsigkeit und Selbstgefälligkeit der anderen Parteien zu tun gehabt?
Das ist ein bisschen unfair. Also die anderen Parteien, die haben schon zugesehen, dass sie die Republik schützen. Nur es waren vielleicht doch zu wenig Demokraten da, die bereit waren, auch das alles mit auf sich zu nehmen. Also es gab dann ja diese Notverordnung von Brüning Ende der Weimarer Republik, mit der eigentlich dieser Karren nochmal aus dem Mist gezogen werden sollte. Die Mehrheit der Deutschen war schon nicht mehr bereit, diese harten Einschränkungen da in Kauf zu nehmen. Also es sollte ja nicht nur die Löhne und Gehälter gekürzt werden, sondern es sollte eben auch noch Steuererhöhungen geben und so weiter und so weiter. Also da waren schon viele eigentlich nicht mehr bereit, das noch hinzunehmen.
Dass die Nazis an die Macht gekommen sind, 1933, hat ja eine Vorgeschichte. Nun wird oft gesagt, ja, das hat die Weltwirtschaftskrise hat das letztlich ausgelöst. Aber es ist sicher komplexer, oder?
Ja, also das kann man nicht monokausal erklären, auf gar keinen Fall. Nein, das ist schon zuvor die Bereitschaft, die Demokratie zu beschützen, ist sukzessive gesunken. Die Weltwirtschaftskrise war sicherlich nochmal einer der größeren Faktoren. Aber eben diese Unzuverlässigkeit der eigenen Regierung, also die gefühlte Unzuverlässigkeit der eigenen Regierung, war wahrscheinlich noch viel ausschlaggebender. Also die Regierung war nicht imstande, ihre Bevölkerung zu schützen. Das war eben die Meinung vieler Menschen. Und viele haben sich dann eben daraufhin diesen rechten Parteien, es gab ja mehr als die NSDAP, die sind dann eben alle miteinander verschmolzen oder sind dann ab 33 verboten worden, haben sich dann eben diesen radikaleren Parteien zugewandt. Hauptsächlich übrigens die Männer. Frauen haben schon auch konservativ gewählt, aber nicht radikal. Das kam dann erst ab 1933.
Das Bröckeln des alten Männerbildes, des Helden, des Ernährers, des Starken, des auch Gewaltbereiten, des Beschützers, hat sich ja in so einem öligen Paternalismus auch in die Jetztzeit übergerettet. Was kann heute eine Gesellschaft tun, um das aufzubrechen?
Bildung. Bildung ist das Allerwichtigste. Historische Bildung, gesellschaftliche Bildung, freundlicheres Miteinander, das Aufeinander Acht geben. Ich glaube, das sind so die Punkte, die enorm wichtig sind.
Wie ist es mit den Erwartungshaltungen? Es gibt ja diese Rollenzuweisung, auch was Frauen zu sein haben, was Männer zu sein haben. Das ist ja hat sich ja eingefressen, ganz schwer aufzubrechen. Oder selbst bei Leuten, die glauben, dass sie aufgeklärt sind.
Naja, es war ja nie weg. Also Dinge sind nur wieder sagbarer geworden. Es gibt jetzt wieder eine Partei, die solche Dinge ganz offen proklamiert und Leute, die das irgendwie vorher schon gedacht haben, die sagen, ach ja, stimmt, da war ja was und fühlen sich nun aufgerufen, diese Art Forderungen stellen zu dürfen. Aber naja, ich glaube, da sind wir doch eigentlich drüber hinweg, oder?
Hoffe ich, dass wir darüber wegsehen. Lassen Sie uns über Normen reden. Das ist ja auch die Partei, von der Sie sprechen, die AfD, wirbt ja mit Deutschland aber normal. Das Normal, was Gutes ist, normal kommt ja von Norm, genormt sein. Da fängt es mit der Sprache schon an, oder?
Das ist richtig. Und vor allem muss man sich eben erstmal die Frage stellen, was hält die AfD für normal? Das kann durchaus von dem, was ich für normal halte, was Hans Schmidt für normal hält, absolut abweichen, ja.
Gibt es sowas wie Normalität, auch im positiven Sinne?
So sicher gibt es eine gewisse Art der Normalität. Es ist normal, Menschen, die man mag, interagieren zu können. Es ist normal, offen auf der Straße seine Meinung sagen zu dürfen. Es ist normal, einkaufen zu gehen, dafür ein bestimmtes Budget zu haben und bestimmte Waren, die man braucht, einkaufen zu können. Es ist normal, sich seine Zukunft in irgendeiner Weise auszumalen und so weiter. Ich denke, das sind so Sachen, die in den Bereich der Normalität fallen.
Es ist ja leicht, mit dem heutigen Wissen, mit den heutigen moralischen Standards und dem Überblick die Zeit damals, also vor 100 Jahren, zu beurteilen, auch moralisch zu bewerten. Das funktioniert schwer oder ist auch nicht redlich?
Nee, ich finde, das ist eigentlich nicht redlich, weil wir alle nicht vor 100 Jahren gelebt haben. Also wir wissen natürlich alle nicht, wie es sich angefühlt hat, als Mensch den Ersten Weltkrieg mitzuerleben, als Mensch das Kaiserreich untergehen zu sehen, diese instabile Republik durchleben zu müssen und dann eben schließlich in der Diktatur zu landen. Ja, also wir müssen uns auch immer die Frage stellen, was Menschen eigentlich bereit sind, um ein normales Leben zu führen. Da haben wir es jetzt eben wieder, das normale Leben. Normal bedeutet für mich zum Beispiel auch, dass nicht nur mein eigenes Leben geschützt ist, sondern eben auch das meiner Lieben. Dass ich mich so gerieren kann, dass ich niemanden in Gefahr bringe. Dass ich normal meiner Arbeit nachgehen kann. Dass ich kein Berufsverbot bekomme. Dass ich darauf vertrauen kann, abends zusammen mit meiner Familie am Abendbrotstisch zu sitzen. Und Menschen, die in einer Diktatur leben, müssen eben bestimmte Zugeständnisse machen. Und von heute das aus zu beurteilen, finde ich immer extrem schwierig. Also ich kann ein Beispiel nennen. Ich wurde vor einiger Zeit gebeten, eine wissenschaftliche Expertise zu schreiben zu der Frage, ob man eine Straße umbenennen soll. Diese Straße ist nach einer Dichterin benannt, die um 1900 extrem beliebt war, aber dann im Dritten Reich allzu anpassungsbereit war. Sie hat nichts selber getan. Sie hat nach außen hin auch diese Nazi-Ideologie nicht vertreten, aber sie hat zum Beispiel bestimmte Ehrungen angenommen. Heute soll sie eben dafür abgestraft werden, ohne dass sie eigentlich wirklich etwas getan hat. Und die Begründung ist, naja, sie hätte ja auch ins Exil gehen können. Aber diese Frau, die war da schon über 60, 70 Jahre alt. Sie hatte eine große Familie in Jena, in Thüringen. Geht die noch ins Exil? Sie war krank, ja, hatte Rheuma und so weiter. Also das ist immer so leicht, von heute das so zu beurteilen. Und ich habe dann schließlich empfohlen, die Straße nicht umzubenennen, aber eben einen politischen Bildungsort daraus zu machen, ja, Schulprojekte daraus zu formen und vielleicht über QR-Codes oder in Verbindung mit dem Museum oder so. Es gibt so vieles, was man eben machen kann, um einfach aufzuzeigen, was passiert, wenn wir mit demokratischen Mitteln eine faschistische Partei wählen. Denn das Erste ist, wir können sie damit mit demokratischen Mitteln nicht mehr abwählen. Genau das ist passiert.
Ist also die Frage, was hättest du damals getan, auch unredlich, also dieses Gedankenspiel, was hättest du damals getan, ist schwer, oder?
Ja, absolut. Also natürlich kann man sich diese Frage stellen. Und sie hat ja auch einen Aktualitätsbezug, natürlich. Unredlich ist vielleicht ein hartes Wort, aber ich würde sagen, sie ist jetzt nicht unbedingt repräsentativ. Denn wie gesagt, wir haben alle nicht vor 100 Jahren gelebt.
Das heißt, eine moralische Bewertung ist das eine und das zu verstehen wahrscheinlich das andere. Sollte man sich dann hüten, allzu schnell zu urteilen, wenn man nicht genügend Informationen hat?
Ja. Das denke ich schon. Also wir sollten eben einfach zusehen, dass wir Abstand nehmen von einer Bewertung, die den eigenen moralischen Ansätzen entspricht. Also, sondern eben uns eher mit den historischen Fakten beschäftigen. Und da heißt es eben, also wie ist es dazu gekommen? Welche Kompromisse, nenne ich das jetzt mal ganz vorsichtig, war die Bevölkerung gezwungen einzugehen, um eben ein einigermaßen normales Leben führen zu können? Natürlich kann man sich das fragen. Das ist ganz wichtig, dass man auch als Schüler zum Beispiel oder als Schülerin sich diese Frage auch immer mal wieder stellt. Was bedeutet das eben eigentlich? Aber wir sollten nicht versuchen, es moralisch zu bewerten.
Wie schätzen Sie, also Sie sind keine Psychologin, aber die Traumatisierung auch nach dem Zweiten Weltkrieg, dann ist ja wieder eine Demokratie im Teil des Landes entstanden, in dem anderen nicht so dolle Demokratie, eine Diktatur. Wie schätzen Sie die Traumatisierung nach diesen Systemwechseln ein?
Massiv, wenn ich an meine eigene Familie zum Beispiel denke, an meine eigene Umgebung, in der ich aufgewachsen bin. Ich bin 26 Jahre nach Kriegsende geboren worden und es durfte nicht über den Krieg gesprochen werden. Die Gesellschaft hat das verschwiegen. Es durfte auch in der Familie nicht großartig drüber gesprochen werden. Also die, wenn ich mal so biografisch werden darf, die Familien meiner Eltern haben unterschiedliche Lager bedient. Die Familie meines Vaters hat sich milde angepasst, so möchte man sagen, war aber nicht nationalsozialistisch engagiert oder gar begeistert. Bei der Familie meiner Mutter sah das anders aus. Nicht mein Großvater, aber meine Großmutter war eine begeisterte Nationalsozialistin. Und das ging so weit, dass sie ihren Mann, der immerhin der Vater ihrer 7 Kinder war, sogar bei der Gestapo angezeigt hat, als er versuchte, sich vor dem Kriegseinsatz zu drücken. Resultat war, er musste nach Russland an die Front und kam auch nicht wieder. Nun waren das bei Familientreffen, das war immer ein Minenfeld. Also es durfte nicht drüber gesprochen werden. Und ganz allgemein war es eben in meinem Umfeld so, dass eben immer gesagt wurde, ach, Opa hat wieder vom Krieg erzählt. So, und das ist natürlich auch Ausdruck des Traumas. Ja, also dieses familiäre Gegeneinander. So, ja, deine Familie, die war doch auch bei den Nationalsozialisten dabei. Die haben doch Schuld. Und das ist, naja, so eine Art transgenerationale Übertragung auch gewesen. Ja, meine Eltern sind 1932 und 33 geboren. Ja, mein Gott, die waren natürlich bei der Hitlerjugend oder beim BDM. Aber das waren noch keine Nationalsozialisten. Ja, also die waren auch später nicht rechts oder so, ne, keineswegs. Trotzdem war das natürlich etwas, was ein unglaubliches, eine Unordnung, eine Unsicherheit eben auch für mich als Kind sogar noch bedeutet hat.
Abschließend noch zur transgenerationalen Weitergabe. Sie glauben daran, wie funktioniert das?
Naja, das bedeutet eben, dass eine Generation bestimmte erlebte oder bestimmte Erlebnisse auf die folgende Generation übertragen kann, selbst wenn sie nicht großartig darüber spricht. Also eine Gewalterfahrung, die gegen bestimmte Teile einer Familie die erlebt haben, können durchaus auch durch das daraufhin veränderte Verhalten auf die nachfolgende Generation übertragen werden.
Das heißt, wir sind auch Kriegsgeschädigte.
In gewisser Hinsicht schon. Also geschädigt würde ich jetzt gar
traumatisierte?
Nicht sagen. Nein, traumatisiert würde ich auch nicht sagen, sondern reflektierter. Also ich bin Historikerin geworden, weil ich eine Nazi-Oma habe. Also ja, das ist eine Sache, die weitergegeben wurde. Ich habe diese Oma gar nicht kennengelernt, aber ich weiß eben dadurch, dass in dieser Familie eben ständig irgendwas im Unklaren war und irgendwie immer so ein drohendes Unheil über uns schwebte und ständig ja auch gesagt wurde, ja, wir mussten ja fliehen und so weiter. Diese Fluchterfahrung, diese Vertreibung aus der Familie meines Vaters zum Beispiel, das hat natürlich auch was mit mir gemacht. Das sind Dinge, die ich gehört habe. Die haben ihren Heimatdialekt gesprochen bei uns zu Hause. Ja, ich bin in Braunschweig aufgewachsen, da gibt es keinen Dialekt. Ne? Und trotzdem bin ich mit dem Heimatdialekt meiner Großeltern aufgewachsen. Das sind eben schon so Sachen, die sich natürlich auch auf die weiterführenden Generationen übertragen haben. Ob wir dadurch traumatisiert sind, also das möchte ich jetzt erstmal nicht sagen. Aber ich möchte schon sagen, dass uns das irgendwie auf eine Art und Weise im positiven Sinne vielleicht auch aufmerksam gemacht hat.
Wie wünschen Sie sich ein modernes Männerbild, vielleicht auch Menschenbild?
Ja, also ich möchte nicht, dass die schlechten Zustände, die wir jahrhundertelang hatten, sich plötzlich ins Gegenteil verkehren. Ich möchte nicht einem Matriarchat angehören, das nun plötzlich über Männer verfügt, das Männer unterdrückt, dass Männer Angst haben müssen, eine Stelle nicht zu bekommen oder dass sie als alter weißer Mann abgestempelt werden. Ich will keine Diagnose Mann oder so. Das möchte ich alles nicht. Ich möchte gerne ein freundliches Miteinander, ja, ein auf Augenhöhe sich begegnendes, gleichberechtigtes Miteinander. Das wäre doch wundervoll. Und das ist das, was ich unter normal verstehe.
Muss man dann, nochmal Zusatzfrage, auch über Macht reden oder ist der Kern Macht?
Naja, Machtverteilung würde ich schon sagen. Eine faire Machtverteilung. Also kein Gewaltmonopol, das den Männern oder den Frauen zukommt, sondern eben eine faire Machtverteilung.
Ein Mann wie aus dem Ei gepellt, dem Mutterschoß entsprungen. Ein Mann wie aus dem Bilderbuch, ein Loblied wird gesungen. Mein Mann ist stark, beschützt uns alle, zieht in den Krieg fürs Vaterland. Ein Mann ist mutig, hält zur Stange mit dickem Fell, kopft euch durch die Wand. Ein Mann erklärt die Welt und lenkt ihre Geschicke, meint's doch nur gut, will unser Bestes, hört auf mit dem Gezicke. Ein Mann muss tun, was er tun muss, doch wo zum Henker ist der Richter? Ein Mann ist Anwalt und auch Schöffer, seht Paternalisten und feiste Gesichter. Ein Mann ist stark, beschützt uns alle, zieht in den Krieg fürs Vaterland. Ein Mann ist mutig.